Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallo.
Hi, Jule. Wir hatten in einer letzten Folge, die wir zumindest aufgenommen haben, die vielleicht aber jetzt nicht vorher veröffentlicht wird, über das Thema Suizidalität gesprochen. Und mir kam da die Frage auch auf, die sich vielleicht manche Zuhörenden auch stellen, die mir auch auf jeden Fall in meinem Berufsalltag immer mal wieder begegnet ist, die Frage, wie kann man eigentlich so einen Beruf machen? Wie hält man das eigentlich aus? Jule, jetzt die Frage an dich. Wie hältst du das eigentlich aus?
Puh. Schön. Du hast gesagt, du startest heute in die Folge rein, aber mir war nicht bewusst, dass ich dann die Erste bin, die eine Frage beantworten darf, merke ich gerade.
Ich halte es. Kenne ich aus den letzten Folgen bei mir, andersrum. Und so. Schön, du hast die Einleitung gemacht. Verdammt, jetzt soll ich eine Frage beantworten. Definiere den Funktionsmodus. Ach du Scheiße. Ja.
So.
Herrlich.
Ja. Wir sprechen einfach mal an, was gerade in mir passiert, um mir mehr Raum zu geben, um nachdenken zu können. Das hat doch schon mal hervorragend funktioniert. Jetzt kann ich wieder auf deine Frage zurückkommen und dir eine Antwort geben. Für mich, Coaching, Mentoring, in meiner Arbeit ist es so, dass ich es, glaube ich, mit anderen Themen zu tun habe, als du in deinem therapeutischen Alltag. Für mich, und ich habe das am Wochenende wieder festgestellt, ja, manchmal nehme ich die Dinge auch mit raus, weil sie auch noch in mir nacharbeiten. Vor allen Dingen, weil ich Themen sehe, Muster sehe, die wir vielleicht noch nicht bearbeitet haben jetzt, weil es noch nicht an der Zeit war. Das nochmal aufzuschreiben und auch für mich nochmal zu reflektieren, ist sehr, sehr hilfreich. Ich habe festgestellt, dass häufig ich nach einer Session nochmal eine halbe Stunde brauche, gut für mich, um die Session zu reflektieren und aber auch zu resonieren für mich in meinem körperlichen Erleben tatsächlich. Also es geht nicht nur um eine gedankliche Verarbeitung, sondern manchmal auch um nochmal nachspüren, was kamen da für Emotionen, vor allen Dingen, wenn es wild durcheinander gegangen ist und sehr emotional war, merke ich, dass ich danach nochmal eine Art von Clearing von meinem System brauche. Jetzt weiß ich, dass dein Therapiealltag oder Therapiealltag an sich sowas zum Beispiel gar nicht zulässt oder ich weiß nicht, vielleicht zulassen könnte, wenn, wahrscheinlich kannst du deine Termine auch schön selber legen, aber ich vermute, dass das Termin ein Termin ist, das mache ich eben einfach nicht. Das ist für mich, ne, wie gehe ich damit um, so gehe ich damit um, indem ich nicht Termin an Termin lege, sondern weiß, dass ich für mich eine halbe Stunde zwischendrin brauche, um das Alte komplett aus meinem System rauszulassen. Komplett ist auch wieder so ein Anspruch. Aber dass ich das zumindest so weit verarbeitet habe, dass ich für die nächste Person wieder so verfügbar bin, auch mit jeglichem Teil meines Körpers und auch energetisch so wieder da bin, dass ich es nicht auch miteinander verbinde und verknüpfe und confuse. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass so eine Überlagerung passiert von dem
Ja, dass von das dem eine mit in das andere da rausgeht.
Ja,
ja, richtig. Verstehe ich total.
Dass ich die gleichen Themen sehe, obwohl es nicht die gleichen Themen sind, einfach nur, weil ich jetzt gerade vom Fokus her so auf das eine Thema eingeschossen bin.
Weil du so geprimed, so aktiviert quasi bist gerade in diesem Thema.
Genau.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt. War das auch das, was du gerade meintest mit diesem, dass dein therapeutischer Alltag quasi oder dass deine therapeutische Arbeit vielleicht anders ist? Ich hatte nämlich das erst so verstanden, dass du meinst, dass das inhaltlich anders ist und habe dann jetzt, wo du es weiter ausgeführt hast, gemeint verstanden zu haben, es geht nicht unbedingt um das Inhaltliche, sondern mehr um die Struktur, also wie mein Arbeitsablauf sozusagen ist. Meinst du, da hänge ich, glaube ich, gerade noch dran. Was meintest du mit, dass wir einfach, dass das unterschiedlich oder dass das bei mir anders ist? Meintest du die Struktur oder meintest du das Inhaltliche? Oder beides?
Beides.
Okay. Beides. Also weder entweder oder, sondern beides. Okay.
Nee, beides. Mhm. Meine Struktur darf ich gefühlt noch ein bisschen mehr selbst bestimmen. Und ich glaube, die Klienten, die Personen, die bei mir sitzen, die haben das selbst gewählt. Die sind da, weil sie sich vorwärts bewegen wollen. Die sind mit einer ganz anderen Einstellung und Haltung da. Meine Spekulation, das ist, ne, das ist mein Bild so ein bisschen, dass Menschen, die zu mir kommen, die wollen das ja. Die sind sehr driven. Das ist zumindest mein Gefühl, was ich habe. Meine Klienten kommen zu mir und wollen was verändern in ihrer Situation. Die wollen sehr aktiv auch unterstützt werden dabei und wissen sehr wohl, dass sie in der Eigenverantwortung sind und dass ohne ihr Zutun gar nichts passiert. Wohingegen ich schon bei Therapie manchmal das Gefühl habe, dass Menschen dort nicht gezwungen werden, hinzugehen. Das ist auch schon eine eigene Entscheidung, aber es ist mehr so ein, ja, okay, man hat mir gesagt, dadurch wird es besser werden, jetzt mach mal was, damit es mir besser geht.
So eine passivere Haltung, die du damit verbindest. Ja. Okay, ja. Ja. Ich glaube, bei manchen Patientinnen und Patienten kann das durchaus zutreffen. Ne? Manche werden ja zum Beispiel auch vorstellig, weil sie einen Rentenbegehren haben und dann zum Beispiel in eine Reha-Einrichtung geschickt werden, weil sie einen Rentenantrag gestellt haben und Reha vor Rente ja so ein Grundsatz ist bei uns im deutschen System. Dann gehen sie in Reha und kriegen da dann nahegelegt, eine ambulante Psychotherapie zu machen und kommen dann deswegen quasi in ambulante Psychotherapie aufgrund des ursprünglichen Rentenbegehrens. Da kann das dann durchaus mal so sein oder auch wenn Patientinnen und Patienten geschickt werden, ne, von außen, so meine Frau hat gesagt oder mein Mann hat gesagt oder so, ich müsste doch jetzt mal, weil ansonsten kann unsere Beziehung nicht weitergehen oder so. Wichtig natürlich da, und da unterscheidet sich sicherlich unsere Arbeit, bei uns in der Psychotherapie braucht es halt eine psychische Indikation, also es braucht eine Diagnose. So blöd es vielleicht auch für manche scheint, wir brauchen eine Diagnose, wir brauchen eine Erkrankung, wir brauchen einen Krankheitswert, damit wir überhaupt erst arbeiten dürfen. Wenn jemand jetzt nur kommt und sagt, ja, ich habe halt Beziehungsprobleme, dann ist das tatsächlich kein Auftrag für uns und dann dürfen wir, wenn es keine psychische Erkrankung gibt, die im Hintergrund steht, die diese Probleme vielleicht verursacht oder vielleicht worin sie sich dann auch mitzeigen oder sowas, das darf dann, wenn das nicht der Fall ist, also keine psychischen Thematiken da findbar sind, darf nicht behandelt werden von uns im Rahmen der Psychotherapie. Ah. Dann könnten wir Coaching anbieten, dann könnten wir natürlich Hinweise machen auf Paarberatungen, zum Beispiel durch Caritas oder ähnliches. Wir dürften theoretisch auch selber Coaching anbieten, aber das ist dann eine Selbstzahlerleistung oder auch psychologische Beratung, ne? Aber das wird dann nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das ist vielleicht auch wichtig hier zu sagen. Also ja, ich glaube, wir haben unterschiedliches Klientel, vielleicht das. Manchmal vielleicht aber auch gar nicht so sehr. Also das, ich könnte mir gut vorstellen, ich habe zum Beispiel auch einige Patientinnen und Patienten, die sehr selbstgewählt und sehr eigenmotiviert sind, würde ich sagen, intrinsisch motiviert sind, wirklich was anzupacken und zu erreichen. Habe auch da den Eindruck, dass es in der Therapie da deutlich schnellere Fortschritte gibt. Also die intrinsische Motivation, das von innen herauskommende, ist tatsächlich immer ein Key-Faktor, wenn es darum geht, auch für Therapieerfolg. Wobei 70% des Therapieerfolgs macht nur die Beziehung, also auch spannend. Und gleichzeitig meine Struktur, das, was du so beschrieben hast, stimmt, ist ein bisschen anders. Wir haben diese 10 Minuten, also unsere Sitzungen müssen vorgeschriebenerweise, damit wir sie überhaupt abrechnen dürfen, mindestens 50 Minuten gehen. Das ist auch geil. Also wir sind nicht auf 50 Minuten limitiert, aber sie müssen mindestens 50 Minuten sein. Alles, was wir darüber hinaus arbeiten, kriegen wir halt nicht bezahlt. Aber 50 Minuten müssen es sein, damit wir sie überhaupt abrechnen dürfen. Ansonsten machen wir eigentlich Abrechnungsbetrug. Also theoretisch, wenn wir nur 47 Minuten gearbeitet haben und an einem guten Punkt sind, dann wäre eigentlich normalerweise, wenn man ganz korrekt arbeitet, zu sagen, gut, das kann ich jetzt leider nicht abrechnen, wir müssen jetzt leider noch 3 Minuten über Gott und die Welt sprechen, damit ich es abrechnen darf. Was in der Praxis so natürlich ehrlicherweise selten umgesetzt wird, weil man überzieht ja auch mal hier oder da. Und dann passt sich das im Mittel wieder an. Das heißt, mir stehen dann noch 10 Minuten eigentlich an Zeit zu, die ich mir tatsächlich auch nehme. Also ich mache das mittlerweile immer so, dass ich Zeit zwischen den Sitzungen lasse, auch wenn ich mit Verzug zum Beispiel rausgehe, dann wartet auch die Patientin oder der Patient vor der Tür eben entsprechend nochmal und ist halt nicht genau pünktlich zu dem eigenvereinbarten Termin dran. Das nehme ich mir raus mittlerweile, dieses Recht. Wir warten auch in Ärztezimmern und überall anders und ich brauche diese Zeit für mich einmal zum Dokumentieren und einmal auch nochmal zum Reflektieren. Wo stehen wir eigentlich gerade? Was sind so auch Überlegungen für die nächste Sitzung? Ich schreibe mir das auch alles schon immer auf, und damit ich es für mich rund kriege. Da ist aber tatsächlich relativ wenig Zeit dann drin für, ich reguliere jetzt wirklich viel in mir. Manchmal mache ich das. Also wenn sie jetzt gerade eine hochintensive Sitzung war, emotionsgeladen war, dann nutze ich das auch mal, um mich abzuschütteln und ne, so mal kurz durchzuatmen. Ich nutze das aber in den meisten Fällen ehrlicherweise als Dokumentation, Vorbereitung für die nächste Sitzung. Also dieser Person, die gerade da war, mache ich mir schon Gedanken, was möchte ich in der nächsten Sitzung vielleicht weiter forcieren? Wo möchte ich gerne nochmal weiter hinleuchten, wenn das dann auch der Wunsch des Patienten, der Patientin ist? Und dann quasi mache ich auch schon die Vorbereitung für die Person, die dann jetzt als nächstes kommt. Also ich gucke nochmal rein, wo war mir das letzte Mal stehen geblieben? Was habe ich mir da aufgeschrieben, was vielleicht ein weiterer sinnvoller Schritt wäre in Bezug auf unsere Therapieziele? Das beantwortet jetzt aber nicht die Frage, wie ich schaffe, diesen Beruf auszufüllen, ne? Oder diesen Beruf zu machen.
Andersrum, ich bin mir manchmal nicht ganz so sicher, wie viel aufgrund von eben, und du hast gesagt, das ist natürlich vorgegeben von der Krankenkasse. Das heißt, wenn du als freie Therapeutin in Anführungsstrichen, das heißt nicht krankenkassenabhängig, das heißt aber für Selbstzahler zugelassen oder nur für Selbstzahler nehmen würdest.
Oder auch Privattherapie.
Genau, dann dürftest du dir das ja wieder so legen, wie du möchtest.
Bei Selbstzahlern kann ich natürlich selber sagen, wie viel Zeit zum Beispiel gebe ich für die Sitzung. Ne? Mache ich 60 Minuten Sitzungen, mache ich 130 Minuten Sitzungen, 120, was auch immer, ne? So wie es vielleicht sich auch gerade schickt. Das kann ich beim Selbstzahler auf jeden Fall anpassen. Bei den privaten Krankenversicherungen bin ich auch gebunden. Also da bin ich auch zeitlich gebunden.
Ja, okay, aber genau. Also sobald aber Selbstzahler, ich sage genau. Mal, gibt es nur Selbstzahler. Ne? Das heißt aber, wenn wir das anlegen, das heißt du Selbstzahler, ich Selbstzahler, dann wäre es gleich, ich darf ja auch entscheiden, ne? Es ist meine Session 45 Minuten, 60, 90, keine Ahnung, 2 Stunden,
ja.
3 Stunden, da bin ich komplett frei.
Finde ich auch mega, ehrlich gesagt. Also ich liebe das tatsächlich auch. Ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren hypnotherapeutisch unterwegs und habe jetzt noch nicht so lange die Approbation. Ne? Ich habe ja letztes Jahr im Herbst die Approbation gemacht und plane ja jetzt erst mit Kassensitz quasi zu starten ab dem 1.7. Und im Rahmen der Ausbildung arbeiten wir natürlich mit den Krankenkassen zusammen. Von daher kenne ich jetzt dieses System zwar auch schon und arbeite auch so, aber in meiner eigenen selbstständigen Therapie, die ich quasi anbiete, die sich ursprünglich mal formiert hat aus diesem hypnotherapeutischen Dasein, was mittlerweile aber auch nicht mehr nur noch Hypnotherapie ist, sondern auch Gesprächstherapie oder auch einfach psychologische Beratung, da bin ich auch so frei und ich liebe das total. Also ich finde, das ist so viel angenehmer, eben auch mal die Freiheit zu sagen, hey, und jetzt heute machen wir zum Beispiel auch mal eine Doppelstunde problemlos, ne? Weil es passt gerade gut, wir sind gerade an einem wichtigen Punkt und ich will jetzt nicht sagen so, sorry, Zeit ist jetzt heute leider rum, beim nächsten Mal dann. Ich finde, das kann manchmal auch echt limitieren und rausreißen, wodurch ich übrigens mir auch ehrlicherweise in den Kooperationen mit den Krankenkassen das manchmal rausnehme. Wenn ich die Möglichkeit habe, ehrlicherweise nutze ich dafür manchmal auch Mittagspausen, dann ist es auch so, dass ich eine Sitzung auch länger führe, obwohl sie eigentlich schon vorbei wäre, weil wir gerade an einem wichtigen Punkt sind. Aber das ist, ich weiß, da würden jetzt einige Therapeutinnen und Therapeuten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht doch nicht, ne, weil ja. Orientierung und Sicherheit, wir haben begrenzt auf diese 50 Minuten und so weiter und auch Selbstfürsorge sicherlich ein Aspekt ist. Das ist meine ganz persönliche Haltung. Ich möchte mein Berufsleben auch als angenehm erleben und als gewinnbringend für mich selber erleben. Das hat einen sehr egoistischen Anspruch, ehrlicherweise auch. Und das kann ich vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch gut arbeiten für mich. Das bedeutet eben auch mal mehr Arbeit.
Und ich verstehe den Anspruch an Orientierung und um eine passierte Geschichte da reinzubringen. Ich hatte eine Klientin, letzte Woche, glaube ich, war es. Ist auch egal. Also vor kurzem. Und wir sind, normalerweise mache ich mit ihr 90 Minuten und es waren 2 Stunden. Weil 10 Minuten vorher, und ja, das passiert manchmal, 10 Minuten vorher einfach noch ein Riesending reinkam, was natürlich hätte ich sagen können, in dem Moment, wo es aufkommt, okay, und hier pausieren wir, das ist ein Thema für nächste Session, das hätte ich machen können. Und ich habe parallel gemerkt, wie sehr sie da noch drin ist und hatte keine anderen Termine mehr danach. Das heißt, die Entscheidung, die ich in diesem Moment getroffen habe, wohl wissentlich, dass sie auch keinen anderen Termin danach hat, normalerweise spreche ich das dann an und sage, hey, wir würden jetzt hier weitermachen. Ist das okay für dich? Ansonsten müssen wir hier jetzt abbrechen. Also ich formuliere das auch in dem normal mit meinen Klienten, Orientierung und Sicherheit, ne? So dieses, hey, pass auf, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich müsste dieses Thema jetzt hier abbrechen. Ich habe das Gefühl, du bist gerade super drin. Wenn es für dich okay ist, würden wir hier einfach weitermachen.
Ja, dann gibst du es ja auch vor.
Und sie hat sich dann danach,
also du machst das Angebot.
Genau, und sie hat sich dann danach aber sehr bedankt. Sie hat danach gesagt, nach dieser Zeit, sie so, oh, es war so gut, dass du da nicht abgebrochen hast und dass du mich hast weitergehen lassen. Das hat jetzt das ganze Thema nochmal so richtig, wir waren in der Integrationsphase. Und natürlich hätte ich da Pause machen können und hätte darauf vertrauen können, ne, dass sie selber das daheim irgendwie schafft zu integrieren. So haben wir uns aber die Zeit genommen und haben es für sie integriert. Und sie hat nochmal wirklich alles anschauen dürfen, geführt und gehalten, auch von mir, was für sie so notwendig war, wie sie selber dann formuliert hat. Sie hat gesagt, es war so wichtig, dass wir das gemacht haben. Und sie hat sich dafür bedankt und hat gesagt, und dafür machen wir einfach beim nächsten Mal bitte eine halbe Stunde weniger. Und ich habe gesagt, genau so machen wir das. Das ist vollkommen okay für mich. Also ne, ich kläre das dann auch mit meinen Klienten exakt so zum Thema Orientierung und Sicherheit. Also ich glaube, man kann das auch machen und Orientierung und Sicherheit behalten. Das, glaube ich, wollte ich so ein bisschen reingeben. Und auch Klienten sind dafür sehr dankbar, weil die ja auch manchmal merken, dass sie mittendrin stecken.
Mhm.
Und ja, manchmal geht's nicht. So, ne, das ist wieder die andere Seite.
Absolut. Ne, also ich glaube, genau das, was du gerade sagst, auf der einen Seite diese Flexibilität eben auch zu haben, es anzukündigen, es abzusprechen, sind ganz wichtige Aspekte da drin. Natürlich darf man schon auch drauf schauen, was passiert auch dynamisch gesehen, ne? Also es gibt sicherlich auch manche Patientinnen und Patienten, da kommt das vielleicht häufiger mal vor, dass am Ende der Sitzung dann noch ein großes Thema kommt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das ja auch thematisieren. Und dann ist das auch sicherlich wichtig anzuschauen, ne? Gibt's hier eine Bindungsunsicherheit? Gibt's hier Verlassensängste? Gibt's hier irgendwie, ne, so dieses, ich kann mich gerade nicht gut verabschieden, ich bräuchte doch noch mehr. Was ist denn das eigentlich, warum am Ende der Sitzung zum Beispiel was aufkommt? Da erinnere ich mich auch noch sehr gut an einen Fall, wo das immer wieder Thema war, dass eigentlich die ganze Sitzung so ein bisschen oberflächlicher gesprochen wurde und gar nicht so viel inhaltlich. Und plötzlich am Ende der Sitzung, nochmal so kurz eben zwischen Tür und Angel quasi gefühlt, kam dann noch was relativ ein tiefes Thema auf, was man eigentlich gut hätte therapeutisch adressieren können in der ganzen Sitzung. Und als wir dann drauf geschaut haben, war es eigentlich ein, naja, wenn ich nur noch 5 Minuten habe, dann weiß ich, es geht nicht so lange. Dann muss ich das jetzt nicht so die ganze Sitzung besprechen und dann kann ich schnell wieder entfliehen, ne? Oder muss ich dieses Thema nicht so lange aushalten? Aha. Ja, es war gar nicht ein, bitte machen Sie mir mehr Angebot, ne? So, darf ich bitte jetzt noch länger bleiben? Sondern es war wirklich ein, ich muss es dann nicht so lange aushalten und kann dann auch wieder schnell nach Hause gehen und kann es jetzt nur mal kurz hier angesprochen haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht verpassen, ne? Dass wir nicht verpassen zu sehen, hey, das hat vielleicht auch eine Funktion, wenn das bei einer Person gehäuft vorkommt. Wenn das jetzt aber nur mal ab und zu oder mal einzeln vorkommt bei der gleichen Person, dann finde ich, ich bin da jetzt nicht so, dass ich das dann gleich ahnde oder sage, nee, jetzt hatten wir aber nur 50 Minuten und jetzt ist aber die Zeit rum. So, das passt halt einfach nicht zu mir. So arbeite ich einfach nicht gerne. Und was mir übrigens hilft, diesen Job zu machen, vielleicht noch, weil mir das so, ne, weil ich für mich da einfach schon so eine klare Haltung auch zu habe, weil ich diese Frage auch häufiger höre und immer wieder auch beantwortet habe und sich für mich da auch so eine Klarheit daraus ergeben hat. Ehrlicherweise ist es viel meine Einstellung dazu, die mir hilft. Es ist viel, ich sehe nicht das Problem, sondern ich sehe die Herausforderung als einen Teil der Entwicklung. Ich glaube, wenn ich zu viel sehen würde, oh mein Gott, das ist ja so alles total schlimm und furchtbar und das ist ja nur, ne, also da weiß ich gar nicht, wie wir da rauskommen sollen und oh je, das kann ich spüren, ich kann mitfühlen, aber nicht mitleiden, das ist vielleicht der wichtige Punkt da dran und ich kann auch gleichzeitig in mir, Thema Mindset tatsächlich, spüren oder auch gedanklich merken, hey, das ist gerade eigentlich für was gut. Wir erkennen es vielleicht jetzt gerade noch nicht und Sie wissen es vielleicht auch noch nicht, aber irgendwas Gutes steckt in dieser herausfordernden Situation. Und diese Einstellung, die ich dazu habe zu Entwicklungsprozessen, hilft mir total, auch alles Schwierige, was da vielleicht so da ist und was sich besonders als Problem darstellt, auszuhalten. Ich sage immer so schön plakativ, in jeder Scheiße steckt was Schönes oder in jeder Scheiße steckt irgendwie was, was wir nutzbar machen können. Und das ist es eigentlich, was mir hilft, diesen Job zu machen, ehrlich gesagt.
Ja, weil du, ne, ich nenne es gar nicht Problem, sondern Herausforderung gesagt hast. Ich habe letztens gehört und das unterstreicht, ich glaube, wir haben da eine sehr ähnliche Perspektive übrigens. Problem heißt doch, das ist für dich, sonst wäre es ja das Kontrablem.
Ich dachte mir so, wie geil ist das eigentlich, ne?
Geil.
Das Kontrablem.
Ja,
nice.
Wie gesagt, es ist nicht in meinem Gedanken gut entstanden, aber ich habe es exakt so dieses, wow, what? Ne? So. Es beschreibt exakt das, wie ich es sehe. Ja, es ist aktuell ein Problem, es ist eine Herausforderung, es ist was ich noch nicht gelöst habe in meinem Leben, weil ich noch keinen Weg gefunden habe, um es für mich nutzbar zu machen.
Ich.
Wer sagt denn, dass es kein, genau, wer sagt denn, dass es keinen Weg gibt? Also muss ich ihn doch nur finden. Ne?
Das ist richtig.
Ja. Lass mal suchen gehen.
Und ich glaube, da hilft uns auch, und das würde ich dir jetzt auch mal so unterstellen, aber korrigiere mich gerne, falls ich dir das falsch unterstelle, ich glaube, da hilft uns halt auch unsere Neugierde.
Ja, das ist, ich habe das, oh, ich weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen her, mit meiner besten Freundin tatsächlich gehabt. Wir waren auch relativ tief in was drin. Und dann sage ich, ja, und was wäre jetzt, wenn du mal neugierig bist? Und auf einmal kam so ein, wow, und es kam wie ein kompletter 180-Grad-Dreh bei ihr rein. Und sie, ja, wow, dann öffnet sich das. Und ich, cool. Ne, das war nicht beabsichtigt, ich wusste nicht, was ich damit getan habe. Also, ne, manchmal ist man ja in Gesprächen und es passiert irgendwas. Und rein für mich, Neugierde ist, ich sag immer, das ist die Antidote zu Angst oder zu Zweifel, zu, also das, so, lass es uns auf Deutsch machen.
Gegenspieler.
Antidote ist das Gegenmittel. Genau.
Mhm.
Genau, Gegenmittel. Und das ist für mich so. Deswegen gehe ich gerne in Exploration. Deswegen gehe ich gerne, lass uns auf Entdeckungsreise gehen. Ich weiß noch nicht, wo wir landen werden, aber lass uns doch mal schauen.
Ja.
Lass uns doch einfach mal offen, ne, das ist das, was Neugierde für mich macht. Die macht mich offen gegenüber all dem, was ich finde. Ohne das sofort in eine Bewertung oder in eine Schublade oder in ein System pressen zu müssen, damit es für mich funktioniert.
Das machen wir, also das ist auch genau meine Haltung, ehrlich gesagt. Das machen wir in der Verhaltenstherapie auch sehr, sehr häufig. Ne, so dieses Verhaltensexperimente, mal gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich mal so verhalte, was passiert denn, wenn ich mich mal so verhalte. Und da so wie so ein Entdecker, wie so ein Forscher, ich sag auch manchmal wie so ein kindliches Erleben, ne, da waren wir auch neugierig, da haben wir eben halt vielleicht noch nicht gewusst, dass Sand eben nicht so gut schmeckt oder dass das sich vielleicht im Mund nicht so angenehm anfühlt und wir haben es einfach mal ausprobiert.
Ja.
So. Und mit dieser Prämisse einfach mal auszuprobieren. Und eventuell eine neue Erfahrung zu machen, in verschiedene Situationen reinzugehen. Das, ich finde das super hilfreich. Und das ist übrigens auch was ne, so mich so fasziniert auch an unserem Beruf oder an der Arbeit auch mit Menschen, die Vielschichtigkeit auf der einen Seite zu sehen. Und ich habe auch einen ganz großen Anteil in mir, der super neugierig ist. Was passiert denn jetzt eigentlich? Wie geht's da weiter?
Voyeurismus.
Ja, da gibt's sogar Forschung zu. Das wurde bei uns in irgendeinem Seminar mal gesagt, es gibt irgendwie 5 Gründe, warum viele Therapeuten werden.
Ja.
So. Und da war Voyeurismus mit dabei. Und ich dachte so, dann, ich glaube, ich wurde entlarvt.
Da hat man mich wohl entdeckt.
So, natürlich geht es auch darum, Impulse zu bieten für Hilfe und für Fortschritt und so. Natürlich, das erfüllt mich auch. Klar, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn Patientinnen und Patienten oder sowas in der Sitzung sagen, da habe ich an sie gedacht. Tada! Ne, dann freue ich mich total und bin so, yay, cool. Schön, dass meine Worte irgendwie in ihren Gedanken nachhallen und sich dann vielleicht auch als hilfreich erweisen. Natürlich ist das auch ein Aspekt. Und es ist auch echt ein Neugierde-Aspekt. Wie geht's da jetzt weiter? Das ist so ein bisschen manchmal, wie so eine...
Ist besser als jede TV-Serie, gell?
Es ist halt so lebendiger als jede TV-Serie, ja. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie dann doch auch sich die Wege so ergeben. Ganz anders, als ich dann vielleicht manchmal erwartet habe, dass sie sich ergeben. Und dann selber total baff bin. Was passiert, ne? So, was das Leben eben so ermöglicht an Veränderungen und was auch manchmal die Patientinnen und Patienten selber ermöglichen an Veränderungen. Ja, auch das. Ja.
Ich finde das auch, also ich bin auch Kategorie Voyeurismus. ne, das ist, mich interessiert an diesem Job tatsächlich das Menschliche erleben. Mhm. Dieses, darum geht es in unserem Podcast. Das ist einfach, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir es, ohne es zu wissen, es kommt jetzt gerade raus, ihr seid alle live mit dabei.
Hallo!
Vielleicht auch, genau, uns geeint hat, das, dieses Projekt ins Leben zu rufen, weil wir beide so interessiert am menschlichen Erleben sind, weil es so unterschiedlich ist und dann doch so gleich irgendwo. Also ich finde, die Verhaltensebene ist so gleich.
Mhm.
Und wenn du dann tiefer gehst in die Schichten, die drunter liegen, dann wird es so anders. Und das zeigt sich in Worten, die wir nutzen, obwohl wir was anderes damit meinen. Die Gefühle, die wir mit Worten verbinden, die bei dem einen das eine und das bei dem anderen das andere auslösen. Ne, das kommt in diese, das ist so facettenreich und dann wieder doch so individuell.
Mhm.
Total. Obwohl es sich im Außen so gleich präsentiert. Und das finde ich faszinierend.
Absolut, ja. Das hast du schön zusammengefasst. Ich finde gerade diesen Aspekt, es fühlt sich vielleicht manchmal so an, als würden wir über die gleichen Themen stolpern und wir sind gar nicht so anders wie die andere Person, ne? Und dann aber in den Differenzierungen zu merken, ach doch, ach nee, ah nee, so genau, nee, das meinte ich eigentlich nicht. Nee, warte mal. Ja. Ach, jetzt, wo wir uns gerade da weiter drüber unterhalten, ach so, ja nee, ich meinte das übrigens das so nicht. Und so.
Ja.
Genau. Ne? Und das zu spüren, dass es da dann doch irgendwie ganz Feinheiten geben kann, die dann doch irgendwie ganz unterschiedlich sind. Ich mache das immer so an diesem Beispiel Selbstzweifel. Viele kennen das ja von sich. Ich würde sogar sagen, alle kennen das von sich. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mensch getroffen, der von sich selber ganz authentisch, wichtiger Punkt, behaupten kann, ich habe keine Selbstzweifel. Nie gehabt, werde ich nie haben. So ungefähr. Wir alle kennen diese innere kritische Stimme. Und die ist aber tatsächlich sehr anders geartet. Ne? Also es gibt manche Menschen, die würden das in diesem Kontext jetzt anders betrachten, als die Menschen, die vielleicht einen anderen Punkt haben, den sie total kritisch bei sich betrachten. Mach's an einem konkreten Beispiel fest, sonst wird's, glaube ich, zu
Danke, ich wollte dich gerade fragen.
Ja, hä? Hab's gerade beim Sprechen gemerkt und dachte so, warte mal, ja, das war jetzt nicht klar, was ich hier meinte. Da limitieren dann die Worte, glaube ich, auch wieder.
Beispiel.
Ich mach's an einem Beispiel. Die eine Person sagt, ja, ich bin total selbstkritisch mit mir und habe Selbstzweifel in Momenten, wo es um soziale Zusammenkunft geht, dass ich da irgendwie unangenehm wahrgenommen werde, dass ich was Falsches sage. Andere Person sagt, ah ja, das kenne ich von mir auch, dass ich da irgendwie unangenehm wahrgenommen werde und dass vielleicht andere Menschen was Blödes von mir denken könnten. Dann denken sie erstmal, sie sprechen über das Gleiche und stellen dann vielleicht aber fest, wenn sie weiter darüber sprechen, dass es der einen Person zum Beispiel darum geht, dass sie vielleicht im Äußeren, also wie sie wirkt sozusagen, wie sie aussieht, während sie etwas sagt, wie sie sich hält und so weiter, dass das ist, was die Person unsicher macht, während die andere Person dann sagt, oh nee, das habe ich gar nicht. Bei mir ist es eher, wie ich die Dinge sage, also welche Worte ich zum Beispiel wähle, um irgendwas zu sagen. Deswegen sage ich dann lieber nichts. Also es kann so diese kleinen Feinheiten geben, die sich dann doch eben sehr unterscheiden, obwohl das Grundgefühl, nämlich ich bin unsicher in sozialen Momenten, sehr gleich sein kann. Das war das, was ich meinte.
Das war ein schönes Beispiel, ja. Ja, oder teile ich zu viel, nehme ich zu viel Raum ein, ne? Auch das kann ja Unsicherheit. Mhm. Also da kommen bei mir jetzt gerade, in dem Moment, wo du das gemacht hast, ist in meinem Kopf gleich die ganze Musterklappe aufgegangen.
Ja.
Und hat gesagt, und das, und das, und das, und das, und das sind auch noch Möglichkeiten, weswegen wir uns unsicher in sozialen Interaktionen führen. Das ist das, was bei mir immer
Ja,
das läuft dann einfach so automatisch mit in meinem Kopf.
Ehrlicherweise bei mir auch. Bei mir ist auch gerade nochmal angegangen, so dieses, wir hatten ja vorher eine Folge aufgenommen, Suizidalität. Habe ich da jetzt eigentlich? Und dann, ganz interessant, ne? Also ich spreche quasi nur soziale Unsicherheit an und zack, was bei mir in meinem Gehirn passiert, ist automatisch kommen, wo gab es jetzt bei mir eigentlich in letzter Zeit Momente, wo ich mich sozial unsicher gefühlt habe? Und dann gerade eine Situation kurz vorher sozusagen, alte Podcast-Aufnahme, bin ich da jetzt an der einen oder anderen Stelle richtig genug reingegangen? Habe ich das klar genug gemacht? Hätte ich das nicht auch anders formulieren können sollen müssen? Würden da andere Therapeuten mit mir einstimmen, dass sie das auch so sehen? Habe ich jetzt da unsere Therapeutinnenschaft genug vertreten? Meine therapeutische Haltung genug formuliert? Und dann kommt das und interessanterweise habe ich dann auch in mir gemerkt, wie es so eine Stimme in mir gab, die gesagt hat, weißt du was? Okay, jetzt mache ich es, jetzt bin ich ganz ehrlich, so wie ich es gedacht habe, okay?
Ja, bitte.
Also nicht erschrecken. Fuck off. Fuck off. Ganz ehrlich, es war halt genauso, wie es war. Und es war meine Haltung. Und ich muss gar nicht für andere sprechen. Und wenn das für die nicht passt, dann ist es halt so. Also das war auch spannend. So diese dieser Weg quasi von Selbstzweifel innen drinne, während ich gesprochen habe. Das ist ja auch total faszinierend, gell, dass unser Gehirn das kann. Ich spreche und wirke so, als würde ich mich gerade darauf konzentrieren, dass was ich sage. Dabei läuft eigentlich in meinem Hinterkopf was ganz anderes ab, nämlich Organisation von, wo habe ich mich gerade unsicher gefühlt und wie kann ich damit jetzt gerade umgehen, dass ich mich da unsicher gefühlt habe in der Retrospektive, ja. Was bei übrigens sozialer Phobie relativ häufig vorkommt. Das nennt sich After-Event-Reprocessing, dass man dann danach sich immer noch mal Gedanken macht, wie habe ich das da eigentlich formuliert und so. Das ist bei mir gerade im Hintergrund abgelaufen, fand ich sehr spannend zu beobachten. Thema soziale Angst hat viel angestoßen auf einmal bei mir.
Sehr spannend und ich finde es toll, dass du das auch so, so offen ansprichst und vor allen Dingen sagst, wie dann es weitergegangen ist. Weil meine Frage wäre exakt die gewesen. Und wie gehst du jetzt damit um? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dein Sprachrhythmus ist währenddessen zum Thema, man nimmt es im Außen nicht wahr. Dein Sprachrhythmus hat sich verändert, du bist schneller geworden. Nur, das ist das, was mir, als du das so eingeführt hast und gesagt hast, habe ich gemerkt, guck mal, aber es ist schon interessant, dass das die Dynamik, die Geschwindigkeit jetzt zunimmt.
Wo meinst du, entschuldige, dass ich kurz reinkrätsche, meinst du in dem Moment, wo ich den Vergleich gemacht habe mit, hey, wir sprechen über kritische Anteile sozusagen und die eine Person nimmt das so wahr, die andere Person nimmt das aber so wahr, wurde ich da schneller oder jetzt, als ich über mich selber gesprochen habe?
In dem Moment, als du dich über dich, also in dem Moment, wo du ausgeführt hast, dass es ja interessant ist, dass man das parallel entdecken kann und dass das parallel so, also in dem Moment, wo du über dein inneres Erleben gesprochen hast.
Da habe ich es auch für mich wahrgenommen.
Gesprochen. Okay, guck mal.
Genau. Nee, deswegen habe ich es nochmal gefragt, weil ich mich gefragt habe, ob ich diesen Vergleich, ob ich da sehr schnell war. Und das ist spannend, weil, also es hätte auch sein können, dass ich da schnell bin. Deswegen habe ich nachgefragt, aber passt viel, viel mehr noch in diesem Moment, wo ich jetzt tatsächlich schnell war, weil das für mich, das ist so, das ist auch alles so in so einer Schnelligkeit passiert, ne? Also das bildet ziemlich gut ab, was quasi im Hintergrund quasi gelaufen ist. Das ist nicht, ich kann das zwar jetzt sehr bewusst aussprechen, das ist aber wirklich etwas, was so, was ich das schon mal in der letzten Folge meinte, mit diesem fast schon wie präbewusst eigentlich eher ist. Es läuft nicht so gesteuert ab, sondern es läuft eher so in meinem Hintergrund, wirklich im hinteren Kopf, könnte man sagen. Das ist natürlich ehrlicherweise, wenn man das Gehirn physiologisch betrachtet, nicht so. Aber so fühlt es sich an, als würde es so in meinem Hinterkopf laufen, während ich hier gerade am Labern bin. Und dann kommen diese Gedanken.
Das ist so eine zweite Spur, die so latent mitläuft im Hintergrund.
Genau. Die gar nicht prüft, was sage ich hier eigentlich gerade, sondern der Mund redet weiter, aber mein Gedankengang ist, und jetzt beziehe ich es gerade auf mich und jetzt gucke ich gerade, so, was passiert hier eigentlich gerade im Hintergrund? Was habe ich eigentlich in der letzten Folge gesagt? Da hatte ich auch soziale Unsicherheiten. Habe ich das nämlich jetzt richtig gesagt? Und dann auch gleich, wie gesagt, der gesunde Erwachsenenanteil, wie wir den schematherapeutisch ja vielleicht framen würden, der dann sagt, come on, it is what it is. Ne? So.
Ja.
Spannend.
Ja.
Und war das Wort wieder? Entschuldigung.
Und in mir kommt so dieses, ich würde dich so gerne ein bisschen verlangsamen, damit es auch vom Präbewussten ins Bewusste kommen kann und schauen, was dadurch passiert. Ne, das ist aber jetzt so wieder meine Neugierde, die da so reinklickt, die sich sagt, interessant, wofür steht dieses, ne, ich werde schneller hier. Wofür, welchen Zweck, was ist da die Funktion vielleicht, so um in deiner Sprache zu bleiben, was ist die Funktion dahinter? Ich würde gerade überlegt, wie ich es beschreiben würde. Ich würde es nicht mit Funktion, aber jetzt hier gerade in dem Moment fühlt es sich stimmig an, das dir gegenüber so zu äußern.
Ja. Willst du eine Antwort dazu?
Oh, wenn du eine hast, natürlich.
Ja, das war eben tatsächlich eben schon mein Versuch der Beantwortung, weil es bei mir im Gehirn so schnell ablief, habe ich mein Sprachtempo der schnellen Abfolge von Gedanken in meinem Kopf angepasst. Das wäre tatsächlich meine Haltung dazu. Und
der Erklärungsversuch.
Ich glaube, das wäre mein Gedanke auf der einen Seite. Und es gibt noch was weiteres, was dazu reinkommt. Es ist natürlich eine Selbstoffenbarung. Ne? Also das heißt, ich gehe in die Selbstöffnung, ich mache quasi bewusst, was läuft in mir ab. Und da nicht zu viel Raum einzunehmen, sondern das so schnell, ne, so mal in fast schon so eine Art von Nebensatz reinzubringen und dann wieder zum wichtigen Thema zurückzukehren, weil hier soll es ja nicht zu viel um mich gehen. Also das ist sicherlich schon ein Anteil, den ich, aber übrigens, sehr spannend, den ich therapeutisch auch immer mal wieder habe. Ne, weil in der Therapie geht's ja darum, ich bringe nicht mich selbst hier rein und es geht nicht um meine eigenen Themen. Ich gehe zwar sehr häufig auch ehrlicherweise immer mal wieder in diese Selbstöffnung und mache Themen auch bewusst, wie sie bei mir zum Beispiel schon mal abgelaufen sind, aber das ist sehr dosiert und ich biege sofort wieder ab. Und wenn da jemand mit mir einsteigen will, mache ich sofort zu. Ne? Also es ist sofort, nein, nein, das war eine Parabel. Ne? Das war ein Versuch der Verbindung, aber nicht, weil wir das Thema jetzt hier weiter ausführen wollen. Also das formuliere ich dann nicht so klar, aber das ist dann meine Haltung in mir und breche dann da quasi wieder ab und fokussiere wieder auf den Gegenüber oder das Gegenüber in dem Fall. Und ich glaube, das war jetzt hier wahrscheinlich auch, das ist hier wahrscheinlich unbewusst, ehrlicherweise auch passiert. Mhm. Schnell wieder ablenken, ich sag das mal schnell so, wie es bei mir übrigens gerade war, und jetzt wieder zurück zu dem Thema, wo wir aber eigentlich hin wollen. Und das Gute ist, was ich gerade merke,
dreimal abgebogen sind.
Was ich gerade merke ist, warte mal, hier darf es ja um mich gehen. Ach Misti, hier ist ja eigentlich dieser Raum. Und kein Therapieraum. Ja.
Und was ist jetzt?
Du merkst, ich bin euphorisiert. Also ich mag's. Ich mag's. Es fühlt sich eigentlich einfach schön an. Also ich muss, im Englischen würde man sagen, I don't have to hold anything back, ne? Also ich muss nichts zurückhalten gerade. So. Ja. Und merke, wenn du ruhig bist, dann ist so dieses, kannst du jetzt nochmal was sagen? Hallo, wir sind doch in einem Podcast, wir können doch gemeinsam sprechen. Hallo, Jule, bist du noch da auf der anderen Seite?
Das ist jetzt zu viel Raum, den wollte ich gar nicht haben.
Es ist zu viel Ruhe. Jule, die Zuhörenden könnten das vielleicht nicht mögen. Sag doch jetzt mal wieder was.
Oh, auch spannend. Auch
genau,
spannend.
Es geht gar nicht um das, dass ich das nicht mag, weil also wenn wir telefonieren, kann ich das ja auch aushalten, dass Ruhe ist. Es ist wirklich es hören uns ja dann potenziell andere Menschen zu und für die könnte das unangenehm werden, wenn es jetzt zu lange ruhig ist. Also auch da soziale Unsicherheit, ne?
Ja.
Ja.
Verantwortungsübernahme.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, ob es tatsächlich Verantwortungsübernahme ist. Im weitesten Sinne ist es das, aber für mich ist eine Verantwortung übernehmen für eine Person, die
hypothetischerweise eventuell
genau, sich dadurch irgendwie fühlen könnte, wie auch immer. Vielleicht findet sie es auch angenehm, weil sie endlich Zeit hat, über ihre eigenen sozialen Unsicherheiten nachzudenken und sich denkt, oh, endlich habe ich 3 Sekunden, wo es nicht weitergeht. Ne, sondern einfach mal Raum ist, auch zu sinnieren.
Mhm. Raum geben, Raum halten, Raum schaffen. Mhm. Ja, kam mir da jetzt gerade so einfach random drei Sätze quasi zu in den Kopf. Ja, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ach, wie spannend, Jule, ich liebe das ja, ne? Wir manchmal kommen wir so vom Hundertsten ins Tausende, wir starten mit so einer vermeintlich easy to answer question. Also, die Frage, warum machen wir eigentlich den Job und wie können wir das überhaupt und wie hält man das auch aus? Hin dann zu, was passiert eigentlich in uns gerade und was ist da gerade los und was meinen wir mit Sprache und all diese interessanten Aspekte. Ich find's total cool.
Ja. Während du das sagst, fällt mir auf, dass allein diese Fragestellung, wie hält man das eigentlich aus, schon
voll
unglaublich konnotiert ist in
total
die Negativrichtung. Es ist nicht ein, wie dankbar kann ich eigentlich sein, dass ich das machen darf?
Mhm.
Oder wie gehe ich eigentlich mit der ganzen Glückseligkeit um, die ich dadurch empfinde? Oder der Dankbarkeit, der Neugierde, der Euphorie, der ganz ehrlich, das ist, und ich habe das manchmal, mich überwältigt das tatsächlich, wenn ich Klienten vor mir sitzen habe und die mir dann erzählen, oh, wir haben das letzte Mal gemacht und seitdem ist einfach alles anders und es ist so viel besser. Und ich denke mir, wow. Oh,
cool. Ja.
Und ich kriege das gar nicht prozessiert manchmal in meinem Gehirn und ich muss das ein paar Mal dann auch wie so nochmal nachverarbeiten, weil ich mir denke, wie cool das was eigentlich und jetzt kommt das in Anführungsstrichen, eigentlich ich weiß gar nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber wir unterhalten uns ja so häufig mit Menschen.
Mhm.
Und natürlich sind jetzt du und ich nicht die normalen Gesprächspartner. Und natürlich, wenn du zu mir als Klientin kommst, ne, oder auch wenn jemand zu dir in eine Therapie kommt oder in eine Sitzung kommt, dann ist dann ein gewisser Rahmen vorhanden. Und mhm. trotzdem ist es ein Gespräch von Mensch zu Mensch.
Mhm. Und dass das so viel verändern kann, ne?
Ja, dass das so einen Einfluss haben kann.
Ja.
In so positiver Dimension.
Ja. Ja, so eine Demut höre ich da auch irgendwie raus. Vielleicht ist es das für dich nicht, aber doch, also für mich ist es das
doch,
auf jeden
das
Fall,
trifft,
oder?
Genau, das trifft es. Auch dieses, dass ich das machen darf.
Ja, ja.
Und dass ich damit Geld verdienen darf. Ne? Deswegen finde ich allein diese Herangehensweise gedanklich, war für mich von Anfang an, wo ich dachte, hä, die Frage ist so ein bisschen, ich krieg's jetzt gerade gegriffen, aber es hat mich am Anfang verwirrt, wo ich mir dachte, hä? So,
erklären Sie mir Ihre Frage. Ja. Können Sie mir noch mal ein bisschen Kontext bieten? Ich verstehe die Frage nicht gänzlich.
In meinem Welthorizontbild ist die Frage, hä? Was? Willst du jetzt von mir? Wie hält man das aus? Ja, ich weiß nicht.
What do you mean? Cool.
Ja. Wie hält man das aus, den ganzen Tag Menschen helfen zu dürfen, was Besseres aus ihrem Leben zu machen und ihr Leben richtig zu genießen? Ich weiß gar nicht, wie man das aushält. Ich kann gar nicht. Vor Freude den Baum umarmen oder so. Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen sehr...
Nee, ich find's mega.
Du hast drüber, so aber ich...
Du hast so recht. Ja, es ist halt irgendwie für viele, glaube ich, dieses, das muss doch so anstrengend sein. Ich wollte mir ja nicht jeden Tag die Probleme von anderen anhören. Da hätte ich also wirklich, ich habe ja selbst mit mir genug zu tun, da hätte ich wirklich gar keine Lust drauf. Ne? So, und ich verstehe das, dass das für manche Menschen auch so ist. Ich habe das jetzt leider sehr so ein bisschen gesagt. Was ich aber damit meine ist, es ist sicherlich für manche Menschen unvorstellbar, diesen Job zu machen, weil sie sagen, ich habe gar nicht diesen Raum oder diese auch Interesse vielleicht daran, mit Menschen so tief ins Gespräch zu kommen. Ich finde das eher anstrengend. Ich möchte lieber oberflächlich sein. Ich möchte lieber einen Job haben, der simpel ist, wo ich irgendwie jeden Tag das Gleiche mache und wo vielleicht ich auch nicht so viel Verantwortung trage und so weiter. Und das kann ich total nachvollziehen. Ne? Also ich würde auch sagen, dass es das beides in mir gibt. Ich kann das nachvollziehen, habe auch ja schon ihr werdet es noch hören in der Folge, zum Thema Suizidalität auch angemerkt, ne? Dass es da auch so einen Gedanken in mir gab, so warum kann ich nicht auch irgendwie Arbeit machen, die weniger Verantwortung bedeutet. Also ich kenne diesen Gedanken schon und ich kenne aber genau das auch, was du sagst. Diese Erfüllung, diese wirklich von tief herauskommende Freude, diese Demut, dieses Feiern von Erfolgen, die andere Person für sich entdeckt. Und Erfolge meine ich nicht unbedingt im Außen, sondern es kann auch einfach eine Erkenntnis zum Beispiel sein, die für mich ein Riesenerfolg ist. Und dabei begleiten zu dürfen, und jetzt kommt der Jurist wieder in mir, der sagt, und ich konnte dabei sein und es miterleben, das ist irgendwie wie ein Geschenk für mich. Ja.
Ja. Ja, definitiv.
Ja, schön. Für mich ist es gerade richtig rund. Wie geht's dir? Wo stehst du? Hast du noch Bedarf irgendwie? Fehlt für dich hier gerade noch was in der Folge? In der heutigen Folge?
Ich bin gerade noch mal irgendwo hängen geblieben und ich kann dir gerade noch gar nicht genau sagen, wo. Vielleicht ist es auch okay, dass ich es nicht weiß. Also. Das war bei diesem Punkt, wo du sagtest, naja, es gibt ja, genau, jetzt, da.
Ich hab's. Tada! Hallo!
Zu diesem Punkt, es gibt Menschen, die sich das nicht vorstellen könnten. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, so, boah, ne, ich habe schon auch dieses, es interessiert mich. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, wie sehr mich das manchmal auch mitgenommen hat, vor allen Dingen am Anfang.
Mhm.
Was ich gemerkt habe, ist, dass je mehr ich meine eigenen Themen aufgeräumt habe, je besser ich selber diese ganzen Methodiken auch bei mir anwende und mein Leben auch entsprechend gestalte. Das ist so ein bisschen das, wie wir eingestiegen sind. Ich weiß heute, ich kann nicht aus einer Session rausgehen und kann direkt die nächste machen. Das funktioniert, also das funktioniert natürlich, weil es muss. Das ist aber nicht gut für mich. Und deswegen setze ich entsprechend heute meinen Rahmen anders. Das habe ich über mich gelernt. Und manchmal geht es auch genau darum zu sagen, okay, wie viel Selbstfürsorge, was kann ich machen für mich, um, und manchmal gehst du aus Sessions raus und bist glücksbeseelt und manchmal, ja, manchmal war es anstrengend und es gab noch keine Lösung. Und es ist irgendwie so ein, es hängt noch so in der Schwebe und das fühlt sich nicht toll an, wenn man da raus, also wenn ich da rausgehe. Ja. Dann nehme ich das auch mit. Und was brauche ich dann und wie kann ich es angehen, um das eben für mich zu einem Abschluss zu machen, um da auch eine, ne, du hast es eben vorhin so schön gesagt, ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Wie kann ich da auch eine Trennung hervorrufen von mir, dass es nicht mein Thema ist?
Genau.
Das ist ja häufig das, was passiert, ne? Das ist eine Identifikation auch mit dem Thema des anderen.
Auch es auf meine Kompetenz zum Beispiel zu beziehen. Ne? Das ist mir zum Beispiel am Anfang häufiger mal passiert, dass ich dann gedacht habe, ah, da war ich jetzt nicht gut genug oder das hätte ich, ne, weil wir keine Lösung zum Beispiel gefunden haben, das hätte ich jetzt anders machen müssen oder sowas. Und ich glaube, da hilft mir auch diese Haltung, ich mache meinen Erfolg als Therapeutin nicht davon abhängig oder möchte es nicht und mache es in vielen Momenten auch nicht. Davon abhängig, ob die andere Person einen Mehrwert für sich daraus zieht. Das hört sich jetzt sehr komisch an. Ich erzähle gleich, was ich damit meine. Sondern ich mache es davon abhängig, ob ich zufrieden war mit den Angeboten, die ich gemacht habe. Ob ich da war, ob ich das formuliert habe, wie ich es formulieren wollte, ob ich mich mit meiner, mit meinem Angebot stimmig fühle. Und wenn das für mich passend ist, dann ist das für mich der Erfolg und nicht das, was bei der anderen Person passiert. Denn, und jetzt kommt die Erklärung, ich kann ja gar nicht beeinflussen, was bei der anderen Person passiert. Ich kann drei Leuten genau das Gleiche erzählen und drei Leute werden potenziell was anderes daraus mitnehmen für sich. Und das mir bewusst zu machen, es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt nicht in meiner Hand, was Menschen daraus machen und was sie daraus mitnehmen und ob sie das dann als gewinnbringend erleben oder nicht gewinnbringend erleben. Das hat mir ganz viel Druck rausgenommen und das hat es mir auch erleichtert, diesen Beruf auch angenehm für mich zu gestalten. Es liegt nicht an mir, ob die andere Person etwas damit erreicht. Und mein Erfolg misst sich an mir und nicht an der anderen Person.
Er misst sich an deinen inneren Maßstäben für dich.
Genau.
Ja. Ja. Du hast quasi für dich ein eigenes Zielbild formuliert, um es jetzt mal ganz
ja, so möchte ich als Therapeutin sein.
Praktisch genau runterzubrechen. Du hast für dich ein Zielbild, eine Haltung, so möchte ich sein als Therapeutin. Und wenn du dieses Bild
Wertesystem
in der Session halt genau gehalten hast und abliefern konntest, dann bist du mit dir zufrieden.
Korrekt.
Ja. Unabhängig davon, was dein Klient, deine Klientin damit macht. In ihrem Bild, in ihrer Welt, in ihrem Leben.
Genau. Sehr egoistisch, aber tatsächlich, also ne, könnte man jetzt so vielleicht von außen betrachten, so hä, aber soll es nicht in Therapie eigentlich darum gehen, anderen zu helfen? So, ja, würde ich zustimmen, wäre schön und gleichzeitig ist es Hilfe zur Selbsthilfe. Faktisch ist es das. Und vielleicht kann ich die passenden Impulse für die Person geben, die sich dann damit selber helfen möchte und kann. Vielleicht hat es für diese Person aber nicht gepasst und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich konnte nur diese Angebote machen.
Ja. Ich finde es nicht egoistisch. Und ich überlege gerade noch, was da ist, was für mich daran nicht egoistisch ist, weil es so eine, ich bin gefühlt bei so einem Vorbildthema. Wenn du vorgehst und sagst, pass auf, ich habe einen Werte, dann bist du ja auch verlässlich. Wenn du jedes Mal ich sag jetzt mal, darum kämpfen würdest, dass die andere Person weiterkommt, dann würdest du ja auch immer eventuell einen Teil von dir selber aufgeben. Und wir hatten das vorhin, glaube ich, hast du das erwähnt, dass bis zu 70% eben diese therapeutische Allianz ausmacht. Das heißt, wie gut vibe ich mit der anderen? Was ist, ne, wie auch sympathisch in einer gewissen Form sind wir uns? Und im Normalfall sind wir uns ja nur dann sympathisch, wenn der andere für uns greifbar ist in seiner Form. Wenn du aber immer wieder, ich sag jetzt mal, der Formwandler bist, weil du dich selber verlierst und verlässt, um deinem Klienten zu retten, dann ist das für mich nicht, dann ist das für mich Selbstaufgabe. Und das ist für mich eher sogar konträr und würde eher in Richtung von, du machst den Klienten sogar von dir abhängig im blödsten Falle, weil du ja willst, dass er bei dir bleibt. Ne, da kommen ja dann so ganz viele andere Themen noch im Hintergrund mit rein.
Voll.
Dass ich hoffe, dass du egoistisch genug bist. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Um so stabil in dir selber zu sein, dass der Klient dich als Halt hat. Mhm.
Ja, ich habe also jetzt gerade auch so drüber nachgedacht. Ne? Ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Punkt ist schon auch in der Therapie dieses Thema komplementäre Beziehungsgestaltung. Also zu schauen, was passt gerade für die Patientin, den Patienten, den ich vor mir habe, welche Grundbedürfnisse und so weiter. Ich glaube aber, das ist ein Gedanke, der jetzt noch zu weit führen würde für die heutige Folge und wo ich gerade in mir merke, ich würde das total gerne in eine andere Folge packen, quasi sozusagen die Frage, komplementäre Beziehungsgestaltung. Ich glaube, darunter können sich wahrscheinlich viele jetzt erstmal vielleicht noch nicht gleich das Bild machen. Also beispielsweise. Okay, perfekt. Wunderbar. Danke.
So, also wir nehmen das genau mit.
Genau, richtig. Und darüber zu sprechen und auch quasi zu sprechen, wenn ich mich jetzt also anpasse in einer Beziehung, ist das dann automatisch nicht mehr authentisch. Da, das wäre so, das wäre so für mich das Thema, das Go-To. Da hätte ich total Lust drauf. Hast du auch Lust?
Perfekt. Yes. So, damit haben wir doch schon. Ich finde es so toll, dass ich bei uns, das war ja auch das, worauf ich so ein bisschen gesetzt habe. Aber es ist exakt das. Ich finde es so schön, dass bei uns sich die Themen, während wir sprechen, eigentlich schon ergeben.
Ja.
Weil das Feld, und wir hatten es vorhin schon mal, es ist so, ne, wir sprechen ganz häufig über oberflächlich darüber. Und wenn wir dann tiefer gehen, merken wir, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und ich finde das einfach wundervoll.
Ich finde es auch so mega. Und vielen Dank. An der Stelle möchte ich die Credits und die Props ganz zu dir geben. Denn du kamst ja auf diese tolle Idee, diesen Podcast hier zu machen. Und jetzt ist er Wirklichkeit. Und jetzt labern wir hier einfach, so wie wir sonst telefonisch miteinander telefonieren, über diese Dinge und kommen wirklich auch da in die Themen rein. Wir haben uns zwar so eine Idee gemacht, was, worüber wollen wir manchmal so sprechen, ne? Was sind so Ideen für Folgen? Und ich merke, irgendwie kommen ständig mehr weitere Themen dazu. Und in der Folge merke ich dann, jetzt hätte ich Lust auf dieses Thema. Und das haben wir noch gar nicht aufgeschrieben. Und es wird uns, glaube ich, nicht langweilig werden, Jule. Ich glaube, wir werden, ihr werdet uns nicht so schnell los, Zuhörende. Ja, das ist jetzt leider so.
Und was an der Stelle einfach super passt, solltet ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Wünsche, Themen haben.
Oh ja.
Es gibt eine E-Mail-Adresse und wir freuen uns über eure Nachrichten. Die E-Mail-Adresse ist info@gefühlt-gedacht.de.
Schreibt
steht
uns.
Aber auch nochmal in den Shownotes.
Voll cool. Jule, ich danke dir. Und ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss.